Als ich heute hier Morgen hereinkam, dann habe ich gedacht, oh, wir haben eine neue Garderobe. Deswegen habe ich meine Jacke schon abgelegt. Und es geht im Thema weiter. Thema für die Kinder, auch Thema Esel. Es kommt vor, oder der Esel kommt nochmal in der Predigt vor. Ich fand das Lied sehr passend dazu. Können wir direkt weitermachen. Wir alle treffen jeden Tag viele Entscheidungen. Einige Entscheidungen sind bedeutend, andere nicht so bedeutend. Mit diesen Worten fing Timo Engelke seine Predigt letzten Sonntag an und er sprach über Weisheit. Weise Entscheidungen treffen. Aus Jakobus 3 gab es in der Predigt dazu hilfreiche Antworten. Und womöglich hast du ja diese Woche ja das schon angewandt und hast weise Entscheidungen getroffen. In unserem Leben, natürlich bei jedem anders, gibt es auch entscheidende Erlebnisse, die sehr prägend sind und eine große Tragweite haben. Es ist möglich, dass wir etwas erleben, was unser ganzes Leben ja verändert und vielleicht unser Leben auch gewisserweise auf den Kopf stellt. Denk doch mal gerade jetzt kurz so zurück. Vielleicht an deine 10, 20, 30, 40, 50, 60 und womöglich schon 70 Jahre zurück. Was fällt dir dabei ein? Gab es da Erlebnisse, die prägend waren, wegweisend waren für den Rest des Lebens? Mit 16 Jahren habe ich wahrscheinlich, und da erinnere ich mich noch sehr gut dran, die wichtigste Entscheidung und damit auch das beste Erlebnis, was ich hatte, getroffen, diese bewusste Hinkehr zu Gott. Um es mit den Worten meiner Mutter zu sagen, und sie hat es mir immer wieder gesagt und am Ende ihres Lebens öfters, ab dem Zeitpunkt hätte sich mein Leben zum Positiven oder hätte ich mich zum Positiven verändert. Die Mütter wissen sowas. Kurz nachdem kam der Umzug nach Deutschland. Ausbildung, Führerschein, Gesellenprüfung, Heirat, Kinder, Hauskauf in England, 3 Jahre Bibelschule, Gemeindegründung hier in Lichtenau vor 30 Jahren, um nur einige Meilensteine in meinem Leben zu nennen. Diese Erlebnisse haben mein Leben verändert und geprägt. Es gibt aber auch wichtige Gespräche, die wir führen oder mit uns geführt werden, die auch uns und den Gesprächspartner verändern. Die Evangelien haben viele solcher prägender Gespräche aufgezeichnet, die Jesus am Palmsonntag geführt hat. Dass das Leben der Zuhörer damals auch verändert hat. Palmsonntag ist ja der Sonntag, an dem wir den triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem feiern. Und ich möchte heute mit euch 2 solcher Gespräche etwas näher anschauen, die Jesus vor seinem Sterben geführt hat. Etwas noch vorab. Vor gut 2 Wochen ist unser Lichtenauer Feuerwehrkamerad Patrick Gerlach mit 30 Jahren verstorben. Wahrscheinlich haben das einige auch gehört und vielleicht gelesen. Als wir dann mit den Feuerwehrkameraden hier im Feuerwehrgerätehaus alle zusammenkamen, um zu trauern, miteinander zu reden oder auch vielleicht gar nicht zu reden, nur zusammen zu sein, da kamen aber immer wieder oder solche Sätze wurden gesagt wie: Gestern hat er doch noch den Dienstabend mit uns gemacht. Gestern um 12 habe ich noch mit ihm gesprochen. Vor kurzem war ich noch mit ihm essen. Und jetzt ist er nicht mehr da. Und ich merkte förmlich, dass das, was die Kameraden mit ihm erlebt haben, noch kurz davor auf einmal eine ganz andere Bedeutung hatte, eine ganz andere Wertigkeit dem zugemessen wurde. Lasst uns, wenn wir gleich zu den beiden Gesprächen, die Jesus wusste es ja, aber die anderen wussten es ja nicht, haben nicht damit gerechnet, wenn wir gleich über diese zwei Gespräche darauf eingehen, lasst uns das im Hinterkopf haben. Jesus wusste eine Woche und dann wird er gekreuzigt. Diese Gespräche wurden kurz vor seinem Tod geführt. Also es geht um zwei Gespräche, die ich mit euch ansprechen möchte. Einmal ein Gespräch mit seinen Jüngern. Das ist das, was Eduard schon eigentlich uns geschildert hat. Und ein Gespräch mit den Obersten und Priestern und Schriftgelehrten. Wer die Bibel dabei hat, möchte ich einladen, jetzt mit mir mitzulesen. Ich habe die Texte hier auch nochmal mitgebracht. Wir werden einige Bibelstellen lesen. Aber es ist schön, natürlich in der eigenen Bibel zu lesen. Matthäus 21, erstmal die ersten drei Verse. Matthäus 21, 1 bis 3. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und die Jünger durch das Städtchen Bethphage am Ölberg. Jesus schickte zwei der Jünger voraus, geht in das Dorf dort, und wahrscheinlich zeigte er, ich habe geguckt, das sind 1,5 Kilometer, dort werdet ihr eine Eselin angebunden sehen und bei ihr ein Fohlen. Bindet die beiden los und bringt sie her. Und wenn jemand fragt, was tut ihr da, dann sagt einfach, der Herr braucht sie und man wird sie euch mitgeben. Also wenn man diese Verse so liest, irgendwie eine klare Ansage, klare Auftragslage, unmissverständlich. Und jetzt wird's spannend. Wir erfahren hier noch nicht, wer diese zwei Jünger waren, die diesen Auftrag bekommen hatten. Aber sehr wahrscheinlich waren es Jakobus und Johannes, denn direkt davor, im Kapitel 20, kamen Jakobus und Johannes mit ihrer Mutter zu Jesus und fragten ihn, ob sie im zukünftigen Königreich Ehrenplätze bekommen würden. Etwas später lesen wir, dass die anderen Jünger, die 10 anderen Jünger, sich sogar darüber aufgeregt haben, sich geärgert darüber haben, was sie gut verstehen kann, so nach dem Motto, da ist etwas, da ist jemand, der etwas Besseres sein will, so strebermäßig unterwegs war. Wir möchten neben dir sitzen. Bin begeistert, wie Jesus in dieser Situation reagiert. Er verurteilt nicht ihren Wunsch, sondern sagt, was sie tun sollen. Er geht ihnen wieder darauf gar nicht ein und sagt, wie könnt ihr bloß, sondern er sagt, ich habe eine Aufgabe für euch. Holt diese Esel, diese zwei Esel. Aber Herr, wir wollten ja nur neben dir so Ehrenplätze haben. Tja, man sollte auch beim Wünschen nicht geizig sein, aber dann fangt schon mal an zu dienen. Eigentlich, sagt Jesus hier, wer im Reich Gottes groß sein will, der soll in kleinen Dingen gehorchen und Diener sein. Dass Gott auf die kleinen und geringen Dinge besonders achtet, scheint zu seinen Standards zu gehören. Denn schaut mal, was Jesus in Lukas 16,10 genau dazu sagt. Hier heißt es, wer in kleinen, den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den größten treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, wörtlich heißt es, nicht gerecht ist, nicht das Rechte tut, ist auch in den Großen nicht treu. Vielleicht so nach dem Motto, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Es sind die kleinen Dinge, die Gott wichtig sind. Sie zählen oft von Menschen nicht viel und sind in dem Moment vielleicht auch gar nicht, oder ist denn uns dann auch manchmal nicht bewusst, wofür das gut ist. Aber genau das lesen wir in den nächsten Versen 4 bis 8. Das war den Jüngern auch nicht bewusst, als sie dann loszogen und diesen kleinen Job, ist ja nicht schwer, die Esel da zu holen, 1,5 Kilometer kann man wohl gehen. Sie wollten eigentlich die Größten sein, mussten so einen Job machen, der wirklich nichts mit Größe zu tun hat. Aber es war ihnen nicht bewusst, dass sie dadurch, dass sie das tun, eine Prophezeiung, die vor 500 Jahren vorhergesagt worden ist durch den Prophet Zacharia, sich erfüllen würde. Vers 4, auf diese Weise wurde die Prophezeiung erfüllt. Die beiden Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, warfen ihre Mäntel über das Fohlen und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und bestreuten den Weg damit. Der Evangelist Matthäus zitiert hier das im Evangelium nur einen Teil der Prophezeiung aus Zacharia 9, Vers 9. Da steht nämlich Folgendes: Freue dich, du Zionsstadt, jubelt laut, ihr Leute von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch, er ist gerecht vor Gott und er bringt die Rettung. Er ist demütig und reitet auf einem Fohlen, dem männlichen Jungtier einer Eselin. Und vielleicht können wir schon mal bis jetzt Folgendes festhalten. Die beiden Jünger wollen eigentlich nur die Ehrenplätze neben Jesus haben. Das war ihre Anfrage. Aber Jesus reserviert ihnen diese Plätze nicht, sondern gibt ihnen einfach eine kleine, unscheinbare Aufgabe, die in dem Moment nicht im Zusammenhang mit Ehrenplätzen stand. Gar nicht. Und den Jüngern war in dem Moment auch nicht bewusst, dass sie, indem sie das taten, gehorsam waren, eine über 500-jährige Prophezeiung erfüllt wurde. Ihnen war auch nicht bewusst, dass sie dadurch, indem dass sie gehorsam waren, ein kleines Rädchen in dem allumfassenden Plan Gottes wurden. Das war ihnen nicht bewusst. Und ich sagte ja schon, dass es scheinbar so ist, dass Gott uns durch geringe Dinge, die wir treu tun, ohne das Ganze, den allumfassenden Plan Gottes in dem Moment zu erkennen, er uns an diesem beteiligen möchte. Also das können wir auch als Kompliment auffassen, oder? Spurgeon hat mal gesagt, was für ein Privileg, dass ich dem König aller Könige dienen darf. Kleine Dinge, aber treu. Also der Jünger war das Ausmaß dessen nicht bewusst. Und wir lesen in der Bibel noch über andere, also haben andere Situationen, wo das auch so nochmal beschrieben wird, dass wir etwas tun sollten, ohne zu wissen, was dahinter steht. Guck mal, Gott ermutigt uns in der Bibel immer wieder, wie so Gastfreundlichkeit üben, wie so eine Gastfreundschaft üben. Die Bibel sagt, wir sollen aufeinander achten. Wir sollen viel Zeit miteinander verbringen, Gemeinschaft haben. Wir sollen sogar ja, umeinander kümmern. So wie in einer gut funktionierenden Familie halt. Wir sollen das machen, weil es wichtig ist. Warum sollen wir das machen? Und guck mal, was in Hebräer steht, 13, Vers 2. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, ja vielleicht auch ohne es zu merken, Engel bei sich aufgenommen. Wow. Wir tun also einfach das, was Gott sagt. Wir laden nach dem Gottesdienst jemand ein oder auch vorher schon, um Gemeinschaft miteinander zu haben. Und zack, haben wir Engel bei uns zu Hause. Die Jünger waren im geringen Gehorsam und Gott macht daraus eine Tugend, etwas Großes. Ich habe mich auch gefragt, warum ist Jesus nicht mit auf ein Pferd eingeritten? Gab es damals keine Pferde? Nur Esel? Kamen die Pferde später? Hat jemand eine Antwort? Habt ihr euch das nicht gefragt? Ein Pferd auch. Also ein Esel ist ein Lasttier. Einfaches Volk. Also ich glaube schon, wenn Jesus ein Pferd haben wollte, hätte er das. Ne? Also, zack. Ne? Der Esel stand ja da auch auf einmal, ne, und wartete auf ihn. Da hätte man ein Pferd anbinden können. Interessant, das wusste ich auch nicht so deutlich, aber der Esel galt damals als Symbol des Friedens. Aha. Kein irdischer König oder Eroberer würde auf einem Esel in eine Stadt einreiten. Er würde auf einem Pferd reiten. Ein Pferd wurde in der Schlacht benutzt. Also ich habe noch keinen Film gesehen, dass da bei großen Schlachten früher, wo viele Pferde unterwegs waren, auch Esel beteiligt waren. Dass Jesus aber auf einem Esel kommt, zeigt, dass er der Friedefürst ist, der die gefallene Menschheit mit einem Gott versöhnt, der sie sehr liebt. Deswegen heißt es auch in Sacharja, dass er Rettung bringen wird. Weil diese Symbole, und ich komme gleich noch auf die Palmzweige zu sprechen, auch selbst ein Symbol, dass er auf dem Esel ritt, war schon Programm. Interessant ist, dass Jesus nächstes Mal, wenn er wiederkommt, nicht mehr auf einen Esel reiten wird, sondern auf einem Pferd. Wir lesen das in Offenbarung 19, Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Wenn er wiederkommt, kommt er als Richter der Welt, als Krieger. Ich glaube, es ist besser, Jesus anzuerkennen, die Rettung anzunehmen, während er auf einem Esel reitet, als sich verstecken zu müssen, wenn er auf einem Pferd als Richter kommt. Denk mal drüber nach, der du die Rettung, die Erlösung noch nicht angenommen hast. Heute wäre ein guter Tag dafür. Und dann heißt es, dass die Zweige abschnitten und vor ihm auf die Straße legten. In Johannes Evangelium wird gesagt, dass es nicht irgendwelche Zweige waren, sondern Palmzweige. Auch das ist ein Symbol der Rettung. Auch das lesen wir in Offenbarung 7, Vers 9 bis 10. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen: Das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Am Palmsonntag geschah symbolisch schon mal das, was wir in die Ewigkeit tun werden oder sein wird. Und vielleicht kann man sogar sagen, dass Palmsonntag sowas wie ein Prototyp auf die Ewigkeit ist. Hier geschah Anbetung, Lob, Menschen jubelten ihm zu. Nicht alle, aber sehr viele. Und sangen Halleluja, Hosianna. Das ist das, was wir in Ewigkeit tun werden, wenn wir erstmal bei ihm sein werden. Als die Jünger ihre bescheidene Aufgabe ausführten, die Esel holten, wussten sie nicht, woran sie da beteiligt wurden. Auch der Besitzer des Esels ahnte auch nicht, und das kam ja am Lied auch so gut durch, was hier gerade passiert. Es war ihnen verborgen. Im Johannes-Evangelium steht, dass sie erst nach der Auferstehung Jesu verstanden, was da passiert war. Aber um das zu erleben, mussten sie einfach in kleinen Dingen treu sein und gehorsam sein. Da war die Frage nach den Ehrenplätzen auf einmal weg und galten ganz andere Dinge. Was können wir daraus lernen? Gott hat sich ja nicht verändert. Er ist oder war gestern, heute und der Ewigkeit derselbe. Und er möchte immer noch, dass wir, seine Kinder, ihm gehorchen, auch dann, wenn es uns im Moment oder in dem Moment nicht ganz logisch erscheint und uns die Tragweite dessen oder das Ausmaß des Gehorsams ja nicht bewusst ist oder verborgen ist. Ich musste so bei der Predigt an meine Berufung denken, als Gott mich oder uns zur Bibelschule schickte. Es war alles andere als logisch, mit 31 Jahren nochmal die Schulbank zu drücken. Wir haben gerade ein Haus gekauft, überschuldet, 4 kleine Kinder. Ich bin damals mit der Jugend in Paderborn, da war ich ja Jugendleiter, nach Brake gefahren, zu einer Konferenz, und ich habe gedacht, es ist doch gut, wenn junge Leute was Gutes hören, vielleicht ruft Gott sie in die Bibelschule. Das war so mein Gedanke. Und da sprach Gott zu mir und sagt: Heinrich, ich möchte, dass du hier zur Bibelschule kommst. Nein, ich habe dabei keine Stimme akustisch gehört, auch keinen Engel gesehen, aber tief im Herzen spürte ich, da passiert was. Habe ich Anna erzählt. Ich habe gedacht, sie wird nicht dafür sein, damit wäre es für mich erledigt. Und dann beteten wir dafür und wir hatten ein Ja dafür. Und wir wussten, Gott möchte das. Die Gemeinde hatte auch ein Ja dafür. Und so bin ich damals, ich war gerade im Job Werkstattleiter geworden. Ich hatte noch nie so viel Geld verdient als zu der Zeit. Und mein Chef sagte immer: Du bist der geborene Werkstattleiter, jetzt mach doch, du hast alle Möglichkeiten. Lass das mal mit dem Kram. Und das hat schon gereizt. Das viele Geld und die schöne Aufgabe. Aber tief im Herzen spürte ich, Gott möchte das. Und ich bin heute so dankbar, dass Gott mir geholfen hat, gehorsam zu sein, obwohl vieles dagegen sprach. Und viele Freunde mir gesagt haben: Heinrich, jetzt verstehen wir dich nicht mehr. Was soll das? Ist ja ganz was anderes jetzt. Ja, tatsächlich. Aber heute weiß ich oder wissen wir, dass es gut war und richtig war. Die Gemeinde hier und viele andere Gemeinden, Gott hat es gebraucht in aller Schwachheit. Aber ich zweifle nicht nachhinein, dass es damals richtig war. Und dabei möchte ich uns heute ermutigen. Vielleicht braucht der Herr etwas, was du hast und was du ihm geben könntest. Wir sollten bereit und gewillt sein, zu gehorchen, wenn er diese Dinge von uns verlangt. Vielleicht braucht er deine Zeit in der Gemeinde, deine Stimme im Lobpreisteam, das Geld oder Geld, um die Projekte in der Gemeinde zu unterstützen, vielleicht aber auch nur deine Anwesenheit, Verbindlichkeit hier in der Gemeinde, im Hauskreis, Gebetskreis, dass du im Kleinen treu bist. Vielleicht aber auch deine Erfahrung, wenn du schon älter bist und viele Erfahrungen mit dem Herrn gemacht hast, dass diese Erfahrungen in die Gemeinde reinfließen, dein Vorbild in die Gemeinde und im Umfeld. Für Jüngere ganz wichtig. Was es auch sein mag, wir sollten bereit sein zu gehorchen und können dann gespannt sein, was Gott durch dich und mich bewirken wird. Dafür sollten wir ganz bewusst beten. Ich habe ja von zwei Gesprächen gesprochen. Das zweite, etwas kürzer, war das Gespräch mit den Schriftgelehrten und den Priestern. Kurz davor vertrieb Jesus alle Geldwechsler aus dem Tempel und es herrschte dort eine Bombenstimmung, eine angespannte Atmosphäre. Ich muss mir vorstellen, wenn Jesus da die Tische umwirft und die da erstmal alle nach Hause schickt und sagt, wie könntet ihr nur? In dieser Situation, müsst ihr euch vorstellen, und Jesus weiß, er hat nur noch eine Woche Zeit. Es passierte ja am Palmsonntag. Lesen wir jetzt in Matthäus diese Verse. Als er im Tempel war, also als das gerade passierte, kamen dann Blinde und Gelähmte zu ihm und er machte sie gesund. Als die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und den Jubel der Kinder hörten, die im Tempel riefen, Hosianna, den Sohn Davids, wurden sie wütend. Und sie sagten zu Jesus, hörst du nicht, was die da schreien? Gewiss, erwiderte Jesus, aber habt ihr denn nie gelesen, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob? Auch hier bin ich begeistert, wie Jesus in dieser Situation damit umgeht. Da sind einmal die Jünger, die Kinder, die Schriftgelehrte. Hier passieren Wunder und dann kommt so eine Anschuldigung. Die Kinder jubeln mit ihm. Menschen wurden geheilt. Und die geistlichen Führer, anstatt sich zu freuen und zu sehen, was hier wirklich passiert ist, sind sie wütend, heißt das hier. Ist euch aufgefallen, dass die Kinder hier genau die gleichen Worte riefen als die Eltern in Vers 9, die wir gelesen haben davor, Hosianna, den Sohn Davids. Und vielleicht trifft das Zitat nicht immer zu, aber hier scheint doch wohl doch der Fall zu sein, wir brauchen unsere Kinder nicht zu erziehen, die machen uns sowieso alles nach. Die Pharisäer fragten Jesus, hörst du nicht, was sie sagen, was sie singen? Jesus sagt, ja, ich höre sie. Und dann zitiert er, wie er es immer wieder tat, die Heilige Schrift. Selbst als Jesus vom Satan in der Wüste versucht worden ist, argumentierte er immer mit der Bibel. Das war seine letzte Instanz. An anderer Stelle hat er zu Pharisäern schon mal gesagt, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt. Ihr habt eure Hausaufgaben nicht gemacht. Auch hier sagt Jesus und zitiert Psalm 8, Vers 3. Und aus dem Mund der Kindern und Säuglingen schaffst du dir Lob, ein Bollwerk, das deine Gegner beschämt und alle Feinde zum Schweigen bringt. Der Teufel ist unser größter Feind. Er ist unser Ankläger. Wenn er flüstert, spottet, uns versucht und angreift, dann können wir mit dem Lobpreis ihn zum Schweigen bringen. Das ist das, was wir hier eigentlich gerade lesen. Also Jesus zufolge ist Lob die Macht Gottes und Anbetung bringt die Feinde und Rachgierige zum Schweigen. Das Wort zum Schweigen bringen bedeutet verstummen lassen oder dazu bringen, ihre Aktivitäten einzustellen. Der Lobpreis bringt also den Feind dazu, uns in Ruhe zu lassen. Es sind super große und von einer große Tragweite Aussagen. Seid ihr damit einverstanden? Ich musste so an Paulus und Silas denken, was sie erlebten, als sie in Ketten gelegen waren. Im Gefängnis. Schaut mal, was hier steht. Apostelgeschichte 16, 25 bis 27. Hier wird genau das bestätigt. Es war gegen Mitternacht, als Paulus und Silas beteten und Gott mit Lobliedern priesen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass selbst die Grundmauern des Gefängnisses erschüttert wurden. Gleichzeitig sprangen die Türen auf und von allen Gefangenen löste sich die Ketten. Wow! Hier wird die Macht Gottes durch den Lobpreis und Gebete von Paulus und Silas demonstriert. Dadurch musste der Feind seine Machenschaften beenden. Und die Lieder, die wir singen, sind ja bekanntlich auch Gebete, jedenfalls nach Jens Wellhöner. Jemand erzählte mir Folgendes. Wenn ich angefochten werde, kraftlos bin, wenn mir selbst das Beten schwerfällt, dann singe ich und höre mir Lobpreislieder an. Denn dadurch bekomme ich neue Kraft, die Kraft, die ich brauche. Liebe Gemeinde, lasst uns den Lobpreis, das Gebet, das wir auch hier in der Gemeinde immer wieder tun, nicht zu gering schätzen. Denn Lobpreis und Gebet sind ein wesentlicher Bestandteil im persönlichen Leben, aber auch im Leben der Gemeinde. Denn, und damit möchte ich schließen, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Amen.